Coaching, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Herzlich willkommen, Rennracing, der Motorsport-Podcast. Nach dem DTM-Saisonfinale, der vielleicht meist erwartete Podcast, die meist erwartete Folge unserer Geschichte. Schönen guten Abend, Jungs.
Guten Abend aus der Schweiz. Ich friere mir hier ein bisschen den Hintern ab, weil es ganz schön kalt. Aber ich bin direkt mal spontan in Urlaub gefahren und freue mich, mit euch drüber zu reden. Zumal, du hast gesagt, heiß erwartet. Ja, das war der letzte Woche auch, als wir keine Zeit hatten. Weil es ging ja eigentlich in Hockenheim schon los mit dem Theater. Oder, ja. Timo?
Ja, servus erstmal von meiner Seite. Ich war ja nur Zuschauer am TV bzw. beim Stream und bin ja selber Rennen gefahren. Und ich kann euch sagen, ich habe Diskussionen mit meinem Team bekommen, weil ich von diesem Rennen nicht ablassen konnte bei euch in der DTM, weil das, was da passiert ist, das haben wir, glaube ich, jetzt schön zu diskutieren, denn da war eine Menge drin, was auch unterschiedlichste Meinungen mit sich gebracht hat. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, auf den heutigen Abend mit euch zu produzieren. Denn viele, wie ich per Nachrichten gehört und gelesen habe, freuen sich drauf, was wir für eine Meinung haben.
Ja, viele freuen sich drauf, was wir für eine Meinung haben. Vor allem aber, ich habe die ganze Zeit heute schon überlegt, welche Themen machen wir eigentlich. Weil es sind natürlich noch ein paar Sachen mehr passiert. Ich denke auch an die Formel 1 und so weiter. Ich würde vorschlagen, wir reden ganz viel über die DTM und reden ein bisschen natürlich auch über das große Finale zwischen Eddie und mir, Timo. Ich glaube, das kann man auch, da kann man zumindest mal auch ein Minütchen drüber reden, oder? Wie siehst du das?
Ja, also es tut mir nach wie vor noch weh, dass ich nicht dabei war bei dem großen Finale Killing gegen Mielke, weil das ist ja gefühlt ich als Mann an eurer Seite dann, wenn ich da war, habe das ja mehrfach mitbekommen, wie da wirklich nicht nur Salz, sondern auch Pfeffer in diese Suppe gegossen wurde oder gestreut wurde das ganze Jahr. Und ich war nicht dabei, das nervt schon ein bisschen. Und ich muss sagen, ich war auch live beim Stream dabei, auch trotz nebenbei irgendwie Daten- und Videoanalyse beim Laufen bei mir, war auch euer Stream am Laufen. Und ich habe es sehr genossen zu sehen, was da passiert ist. Und es war sehr lustig.
Ja, reden wir das später.
Das ist doch das Mindeste, dass es lustig war. Auch für mich also übrigens, obwohl ich einen auf die Mütze gekriegt habe. Und zwar richtig.
Also sehr geil, dass RAN wirklich entschieden hat, also ein Rennen zwischen Moderator und Kommentator live auf RAN.de zu streamen. Das muss ich sagen, das hat mich ein bisschen überrascht. Das wusste ich gar nicht, dass das so geplant war. Und
egal. Da gab es ja ein paar Dinge, die nicht vielleicht für den Stream hätten gedacht sein sollen. Also ich an unsere liebe Kollegin Andrea Kaiser, der Ton war sehr früh auf und es waren sehr viele Dinge da, die da rausgegangen sind, wo ich mir dachte, Leute, der Ton ist an, scheiße, dreht den Ton aus, weil Frau Kaiser da ein paar Dinge rausgehauen hat im Vorfeld, bevor bewusst und klar war, dass ihr schon am Stream seid oder der Sender am Stream ist und RAN.de dann Töne rausgehauen hat, die hätte man sich vielleicht dann noch sparen können.
Ja, die hat uns doch sowieso die ganze Zeit gedisst. Also völlig egal, ob Matthias als Sieger oder mich als totalen Volltrottel und
Verlierer. Ja, aber das kann sie ja ganz gut, ne?
Das, was ich gehört habe, war Dissen pur. Ja, die hat nichts anderes gemacht.
Sie hat es sportlich nicht ernst genommen. Also wir haben es sportlich sehr ernst genommen, sie hat es sportlich nicht ernst genommen, das stimmt.
Die soll sich erstmal selber in so eine Kiste setzen.
So nämlich. Aber lass uns mal über das DTM-Saisonfinale reden. Also es ist jetzt 2 Tage her. Und ich bin irgendwie, ich bin irgendwie unzufrieden nach Hause gefahren. Also nicht nur, dass ich krank war und jetzt auch 2 Tage im Bett irgendwie verbracht habe und da ging mir sowieso scheiße, aber es ging mir irgendwie, also ich weiß nicht. Ich habe schon eine klare Meinung, aber mich interessiert erstmal eure. Also erstmal war es geiles Racing und es war natürlich unfassbar viel los und es war Hollywood und es war Drehbuch und es war irre und Wahnsinn. Ich habe mir gestern nochmal den Sonntag Real Life angeguckt, gestern Abend irgendwie, weil ich das auch irgendwie nicht richtig loslassen konnte. Aber ich freue mich wahnsinnig für Maximilian Götz, wirklich, weil es ein Riesentyp ist und so, aber ja. Er hat es halt irgendwie aufs Silbertablett gelegt bekommen, ne?
Also ich halte mich erstmal nochmal zurück. Ich würde gerne, dass ihr mich mit euren Emotionen noch kurz abholt, denn ihr wisst natürlich viel mehr, weil ihr live dabei wart wie ich, aber ich habe mich natürlich auch in den verschiedenen Medien ein Stück weit informiert und habe meine eigene Meinung. Aber haut mal raus, was ihr denkt. Vielleicht weiß ich da Dinge nicht, ja.
Ja, okay, also ich sage jetzt einfach erstmal, was ich denke. Also fange ich mal an. Also es ist so, ich finde, also wir haben, ich nehme jetzt mal nur den Sonntag, ja, Sonntag, den großen Tag der Entscheidung. Wobei man den Samstag nicht ganz außen vor lassen darf, in allem, was wir gleich besprechen werden, trotzdem, oder auch die ganze Saison. Aber ich nehme jetzt erstmal nur den Sonntag. Also wir sehen in Runde 1, vor Turn 1, einen wieder sehr, sehr übermotivierten Kelvin van der Linde, der eben nur eine einzige Chance hat, überhaupt auf diese Meisterschaft, nämlich in Turn 1 Liam Lawson zu überholen. Von Startplatz 2 kommt und er macht einen Fehler, er verlässt die Strecke, schießt da innen rein, schießt Liam Lawson natürlich unfassbar unglücklich ab. Und dann steht der Führende.
Nee, halt, nicht unglücklich.
Was, nein?
Nicht unglücklich.
Absichtlich?
Unglück? Ja, was denn sonst? Ich meine, in dem Moment habe ich mich ja im Kommentar schon festgelegt.
Aber Eddie,
er schießt ihn nicht absichtlich ab.
Er schießt ihn doch nicht absichtlich ab.
Nein, aber er fährt absichtlich innen über die Curbs, verliert dadurch die Kontrolle über das Auto und dadurch schiebt er gleich zwei Ferraris aus in der ersten Kurve.
Richtig, und dann stehen die. Aber das sieht natürlich in der Sache an sich, sieht das natürlich unfassbar unglücklich aus. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja?
Ja, aber schön zu reden gibt's dann, schön zu reden gibt's da nichts.
Da sage ich eine Sache dazu. Ich meine, ich war in der Situation ja auch schon mit Spotsline, ne? Und das kann ich euch sagen. Es war kein bewusstes Abschießen, aber es war ein Move mit dem Wissen, dass dieser Move mit jeder Konsequenz, mit jedem Ergebnis passieren wird. Also egal, was dabei rauskommt. Das war für mich im Vorfeld klar, dass dieser Move, egal was passiert, am Ende des Tages gemacht werden musste. Und wenn er dabei abschlägt und das Ding Schrott ist, dann ist das Ding Schrott. Aber ich muss auch eins sagen, das war seine einzige und letzte Chance, diesen Titel noch irgendwie zu kriegen. Und das hat er mit jeder Konsequenz genutzt. Und das ist nicht schön und es ist nicht racing-like, keine Frage. Aber aus der Sicht von ihm war das Einzige, was er tun konnte, um überhaupt noch drüber nachdenken zu können.
So, jetzt pass auf. Und ich versuche wirklich, meine Emotionen da im Griff zu behalten. Und es sieht halt, und deshalb sage ich unglücklich, es sieht natürlich unfassbar unglücklich aus, dass er in dieser Situation seinen direkten Hauptkonkurrenten abschießt und den Kollegen Nick Cassidy im anderen Ferrari auch mit abschießt. Sieht erstmal komplett scheiße aus. So, dann geht das Rennen weiter und so weiter. So, Liam Lawson fährt weiter, keiner hat so richtig verstanden, warum eigentlich, aber er ist ja dann irgendwie gefühlt mit einem halb zerbrochenen Auto irgendwie weitergefahren, hatte am Ende, glaube ich, 24 Runden Rückstand auf den Sieger. Was im zweiten Teil passiert ist, und das ist das, was, also Kelvin van der Linde hat ja dann auch noch einen Reifenschaden gehabt, das ist dann so ein bisschen Karma, kann man sagen, was dann da irgendwie zurückkommt, nach auch einer sehr krassen Situation, nach einem sehr krassen Kampf, auch mit Maximilian Götz hat er sich ja den Reifen dann kaputt gefahren. Aber da bin ich jetzt an der Stelle. Also Liam Lawson wäre ja trotzdem Meister geworden. Lukas Auer war mit 15 Sekunden vorne. Philip Ellis hatte irgendwie 8 oder 9 Sekunden Vorsprung und dann kam erst Dani Junkadea und dann kam Maxi Götz. Damit war klar, Liam Lawson ist Meister mit 227 Punkten. So. Und ich erinnere mich an eine Situation in der ersten Saison, die wir übertragen haben in Budapest. Wisst ihr noch, da hat auch damals Lukas Auer eine Hauptrolle mitgespielt. Und jetzt war es wieder Lukas Auer. Und dass es eben wieder eine Stallorder gab und dass es wieder eine Mercedes-Regie gab. Gerhard Berger sagt, das war schon immer so in der DTM, das muss man irgendwie verstehen, dass das dann so ist und dass dann alle Mercedes zusammenhalten und ihren Mercedes-Fahrer Maxi Götz zum Meister machen. Das ist alles nachvollziehbar aus deren Sicht. Für mich ist es ein sehr, sehr fader Beigeschmack und für mich hat es irgendwie mit Sport, mit Leistung, mit der Schnellste soll gewinnen halt irgendwie nichts zu tun. Und mir ist das zu viel Taktiererei und auch wenn es um die Meisterschaft geht, ich finde das, mich lässt das sehr, sehr unzufrieden zurück und mich lässt das sehr irgendwie traurig zurück, weil in einem Rennauto soll der Schnellste fahren und der Schnellste gewinnen und er soll nicht absichtlich langsamer machen, damit ein anderer, der zufällig den gleichen Stern fährt, irgendwie dann Meister werden
kann. Ja, aber da, Matthias, sorry, da haben wir schon zigmal drüber geredet. Ich erinnere nur, wir haben neulich mal lange über Michael Schumacher
gesprochen. Entschuldige, wenn ich das noch sage, ihr wisst aber auch, wie ich damals schon in Budapest gegen diese Stallregie gepestet habe.
Ja, ja.
Argumentiert
völlig
habe.
Richtig, absolut.
Ich hasse das. Ich finde die Stallregie und Stallorder, Teamorder, finde ich immer scheiße. Es hat für mich Das ist, nee, das ist, das hat für mich mit Sport irgendwie nichts zu tun.
Da gebe ich dir völlig recht, nur ich weiß noch genau, wie ich mich gefühlt habe am Sonntag im Kommentar. Ich glaube, ich habe das erste Mal, keine Ahnung, 10 Minuten oder 15 Minuten vor Rennende, als die Konstellation nämlich so war, dass Liam Lawson da rumkroch und auch klar war, der kommt nie und nimmer in die Punkte. Und als Kelvin seinen Reifenschaden hatte, ich glaube, da habe ich dann das erste Mal gesagt, dass das passieren wird und dass das vermutlich ist. Ich habe Christian, glaube ich, sogar im Kommentar noch gefragt, was er denn denkt. Mir ist letztendlich jetzt durch diese Aktion am Sonntag, was jetzt überhaupt nichts mit Maxi Götz und der Bewertung zu tun hat, das würde ich nämlich nochmal anders bewerten, ob er verdient Meister geworden ist oder nicht. Der Kollege Robert Seibert hat heute im Motorsportmagazin da auch wieder wie immer einen gut recherchierten und sehr schönen Artikel zugeschrieben. Mir ist klar, dass das, was sie uns die ganze Zeit versuchen zu erzählen, dass es nämlich angeblich kein Werkssport mehr ist, dass das völliger Quatsch ist. Dieses Argument lasse ich seit Sonntag definitiv nicht mehr gelten. Die Werke sind anscheinend immer noch so involviert, dass es ausreicht, per Funk oder per vorherige Absprache dafür zu sorgen, dass zwei Fahrer ihre Podestchancen im Grunde genommen riskieren. Okay, Lukas Auer war noch am Podest, aber für den wäre das ja auch schön gewesen. Das wäre sein klarer dritter Saisonsieg gewesen. So, und das soll ein Teamsport sein? Nein, das ist kein Teamsport. Das ist genau wie früher, dass da, zumindest bei Mercedes, wissen wir das jetzt definitiv seit Sonntag, dass da die Strippen hinter den Kulissen gezogen werden und dass das vorher abgesprochen worden ist und dass das klar war. Weil besonders bitter ist es dann natürlich, wenn es so dämlich passiert und es 15 Sekunden Vorsprung zwischendurch waren von Lukas Auer. Und dann fährt er auf einmal so schnell wie ich gegen Killing, nämlich ganz, ganz langsam, um es irgendwie hinzukriegen, Maxi Götz vorbeizulassen. Und da will mir irgendeiner erzählen, das wäre den Teams überlassen und die Werke hätten damit nichts zu tun. Quatsch, bestreite ich seit Sonntag. Ich glaube, das war Beweis genug.
Ja, also, ja, sage ich euch gerne mal meine Meinung dazu. Also ich, dass der Fehler an dem ganzen System ist, dass seit Jahren verkauft wird, dass es zwar immer mal wieder Situationen für Teamsport gibt, aber trotzdem wird das vehement immer irgendwie probiert zu verneinen. Und jetzt gerade, wo die Hersteller weg sind, war die Hoffnung und das Gefühl ja sehr groß, dass man vielleicht jetzt an Momente oder Situationen kommt, wo wirklich der Beste gewinnt und nicht der politisch dahingeschoben wird am Ende des Tages. Und das ist für mich die große Enttäuschung und das ist das, was du gerade sagst auch, Eddie. Das ist sehr klar, dass die Hersteller noch einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Teams haben. Aber warum ist das so und warum machen die Teams das? Die Teams sind natürlich mit den paar Werksfahrern, die es noch gibt, ein Stück weit davon auch abhängig, was das Werk denen da zur Verfügung stellt und gibt. Dann gibt es Ersatzteilpakete, da gibt es finanzielle Unterstützung im kleinen Rahmen. Und dann zur jetzigen Zeit, wo jedes Team privat drauf schauen muss, wo das Geld herkommt, dann müssen die natürlich trotzdem noch einen Dienst nach Vorschrift machen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, damit, mit dieser Wahrheit müssen wir umgehen. Es ist nach wie vor gesteuerter Hersteller. Da gibt es dann einen besseren Einkaufswert fürs neue Auto. Da gibt es vielleicht mal einen Werksfahrer günstig oder auch kostenlos oder vielleicht eben noch ein Ersatzteilpaket oder Ähnliches dazu. Und dann bist du schon an einem Punkt, dass du eben auch geben musst und nicht nur nehmen kannst. Und das ist genau das Problem. Wir müssen aufhören, uns diese Scheinheiligkeit von es gibt diesen Teamsport nicht, den müssen wir uns aus dem Gedanken streichen. Das ist ein völliges No-Go, das nur anzunehmen, dass die Werke da keinen Einfluss mehr mit drauf haben. Und alle Dinge, die da passiert sind, ob es jetzt ein Kelvin van der Linde mit dem Move von Abt ist in Turn 1, ist genauso verständlich wie der Move von Mercedes, den Maxi Götz da am Ende des Tages nach vorne gespült hat. Es ist eine Katastrophe. Ich hasse das genauso wie ihr. Aber aus Fahrer- und Teamsicht bleiben da einfach manchmal keine anderen Möglichkeiten offen. Und das ist das, was mich so nervt. Wir müssen draußen nicht die Leute verarschen und dürfen dir nicht erzählen, am Ende des Tages, es ist nicht so und wir haben freies Fahren. Fakt ist, es ist nicht so. Fakt ist, wir sind alle und die sind alle abhängig davon, herstellermäßig Support zu bekommen, teammäßig Erfolge einzufahren, um dann mehr Support zu bekommen. Und der Druck ist gigantisch groß, weil die Teams XY, die wollen natürlich und müssen natürlich performen, um dementsprechend dann Unterstützung zu bekommen oder eben
ich einen mal,
Fahrer noch zu bekommen. Ja, bitte.
Ich würde mal gerne noch einen anderen Punkt aufmachen. Warum macht eine Marke wie Mercedes, eine Marke wie BMW, eine Marke wie Audi, wie Ferrari und wie auch immer, warum machen die Motorsport. Es geht ja dabei auch immer ums Image. Also du verdienst ja als Werk mit Motorsport kein Geld. Es ist ja jetzt nicht so, dass die DTM, die ITR als Dachorganisation die Marken, die Hersteller fürstlich bezahlt dafür, dass sie ihre Autos in die DTM schicken, sondern es ist ja eher ein Gegenteil der Fall. Und also wie auch immer, zumindest ist es nicht so, dass eine Marke dafür bezahlt wird. So, die machen das also aus Imagegründen. Was ich vor dem Hintergrund nicht verstehe, ist das Image für die Marke Mercedes-Benz durch diese erfahrene Meisterschaft. Und ich bin bei Eddy zu 100%. Maxi Götz muss man als Leistung da völlig außen vor lassen. Maxi Götz hat eine sehr, sehr gute Saison gefahren, sehr konstant und ist sicherlich, was die Konstanz angeht, ein verdienter Meister. Darüber reden wir gar nicht. Sondern wir reden ja darüber, was passiert mit diesem Sport und warum sind wahnsinnig viele Fans unglaublich sauer, verständlicherweise sauer und sagen auch, wisst ihr was, mit dieser DTM könnt ihr mich mal am Arsch lecken, auf Deutsch gesagt. Das liest man ja in den Foren, in den sozialen Netzwerken tausendfach. Und das finde ich ist gefährlich, dass die Fans der DTM mit genau diesen Geschichten den Rücken drehen. Und welchen Imagevorteil hat Mercedes von dieser Meisterschaft? Aus meiner Sicht keinen, weil alle jetzt über diese Stallorder, alle über diese Teamorder reden und damit einen negativen Punkt aufmachen, beziehungsweise einen negativen Punkt besprechen, der ja eher negativ aufs Image einzahlt und nicht positiv. Und das ist das, was ich nicht ganz verstehe.
Ich glaube, mit alle kannst du so nicht sagen, sondern es wird natürlich trotzdem Plakate, transparente Werbeaktionen, Social-Media-Aktionen mit Maxi Götz und dem Meistertitel geben, den er sich auch verdient hat, auch um das nochmal zu unterstreichen, weil er war letztendlich vielleicht der cleverste mit seiner Erfahrung, der sich aus den meisten Scharmützeln rausgehalten hat. Wir wollen ja nicht vergessen, dass wir uns schon aufgeregt haben, aber es letzte Woche nicht bearbeiten konnten aus Zeitgründen. Wir wollen ja nicht vergessen, dass es am Hockenheim schon losging. Da war es eben halt so, dass Kelvin van der Linde da 2x5 Sekunden Strafen bekommen hat, wo wir, glaube ich, im Kommentar, Timo, anderer Meinung waren. Jetzt war es so, dass ich direkt im Kommentar direkt gesagt habe, weil ich auch die Notizen der Rennleitung für die Fahrer hatte, wer da in Turn 1 innen über den Curb fährt, der wird bestraft, der bekommt eine Strafe. Ob er da jetzt zwei Autos dann noch mit rausschiebt oder nicht, wer da innen die Track Limits verletzt, und das gibt's am Nürburgring ja nur an zwei Stellen, der bekommt eine Strafe. Also war das mit Vorsatz, das war völlig klar. Aber nochmal ganz kurz zu Maxi Götz, dem ich das auch sehr gönne, der auch schon schwierige Zeiten in seiner ersten DTM-Ära erlebt hat. Der war 15 Mal in den Top 10. Der hat nicht unbedingt immer das schnellste Auto gehabt, aber der war da, wenn er sein musste. Und ich glaube, am Ende des Tages hat er einfach weniger Fehler gemacht. Weil auch bei Lawson gab es ja auch Manöver und Rennen. Klar, Lawson meckert jetzt rum. Kelvin van der Linde wird der dreckigste Fahrer, gegen den er je gefahren ist und so weiter und so weiter. Das wird auch noch ein bisschen so weitergehen, glaube ich. Das ist aber aus meiner Sicht Quatsch. Er hat selber auch ein paar harte Aktionen geritten und Manöver drin gehabt. Deswegen unbestritten für mich, Maxi Götz ist verdient Meister geworden. Aber auch, weil die anderen beiden sich eben zu solchen Sachen wie Kelvin van der Linde in Kurve 1 haben, hinreißen lassen.
Ja? Aber Eddy, es wäre doch Liam Lawson Meister geworden, wenn Mercedes nicht diesen Move gehabt hätte. Ich bin ja bei dir und ich sage auch, Maxi Götz hat eine herausragende Saison gefahren und er hat diese Meisterschaft auch verdient. Ich bin da auch bei dir. Und trotzdem hätte Maxi Götz aus eigener Kraft dieses Rennen gewonnen, dann wäre er der wirkliche lachende Dritte gewesen, der sich aus den Scharmützeln rausgehalten hätte. In diesem Fall hat er aber 20 Sekunden, 25 Sekunden geschenkt bekommen und zwar wegen einer Teamorder.
Du hast ja völlig recht, Matthias, aber es wäre ja gar nicht dazu gekommen, dass Mercedes in der Lage gewesen wäre, diesen Move zu machen, wenn Liam Lawson und Nick Cassidy weiter als Kurve 1 gekommen wären. Dann wäre, glaube ich, im Rennen was anderes passiert. Dann hätte es nämlich diese Mercedes-Dominanz, die das erst ermöglicht hat, dass da dann auf einmal vor allen Dingen Philip Ellis und Lucas Auer die Tür aufmachen und Tempo drosseln und eben die 15 Sekunden, die Lucas Auer hatte, auf Maxi Götz herschenken. Das ist ursächlich, glaube ich, passiert, weil eben einem in Kurve 1 die Sicherungen durchgebrannt sind und das war Kelvin van der Linde.
Das aber ist der dann Sport so bleibt doch der Sport, Eddy. Der Sport bleibt doch der Sport. Ich will doch im Sport, dass der Beste gewinnt. Und ich will doch nicht, dass, weil die Bayern spielen im Abstieg gegen die 60er. Jetzt hassen sich untereinander. Ja, so Bayern braucht drei Gegentore oder wie auch immer und machen hinten die Tür auf und verlieren extra. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, aber Matthias, hast du denn wirklich dran geglaubt, dass es in der DTM so ist? Hast du da wirklich, wir machen das jetzt bei Sat.1 seit vier Jahren. Du hast genug miterlebt, glaube ich, oder? Nein.
Aber ey, ja. Leute, ihr kennt mich doch auch, ihr wisst auch, dass ich ein naiver Romantiker bin.
Ja, das bin ich ja auch. Glaubst du, mir gefällt das, wenn ich schon... Doch.
Und ich habe schon in der ersten Saison habe ich gewettert gegen diese Stallorder. Damals in Budapest, wisst ihr noch, diese Facebook-Live-Sendung,
ja, die wir danach das gemacht haben?
Da war auch mit Pauli Resta und Lukas Auer saßen noch da bei uns. Ich weiß nicht mehr genau, was da war, aber da war... In mir zieht sich dann immer alles zusammen. Und das ist so, deswegen bin ich so ratlos. Ja, da hast du
auch vollkommen recht. Und das ist auch nervig. Das ist richtig nervig, weil der Fan da draußen sich natürlich schon verarscht fühlt. Das ist definitiv so. Und der leistungstechnisch Beste hat an diesem Wochenende nicht den Titel gewonnen. Natürlich hat, also ich möchte auch gar nicht gegen Maxi Götz wettern. Er hat einfach durch seine Konstanz, war der einfach der lachende Dritte, definitiv, aufgrund der Situationen, die da vorgefallen sind. Aber ganz auch bei mir am Wochenende in Spa beim Rallycross war es auch so, nach dem Move von Calvin van der Linde in Turn 1 und nachdem die sich dann aufgereiht hatten in der zweiten Runde, habe ich zu meinem Ingenieur gesagt, so, jetzt wird der Mercedes schön den Götz probieren nach vorne zu kriegen, dass der Götz Meister wird. Ja, ich bin dann ins Rennauto gestiegen, kam wieder, zwischendrin war nochmal, war klar, dass er weit weg war vorne und am Ende nach meinem nächsten Hit war es so, ja, Götz ist Meister geworden. Also es war so mit Ansage, es ist so klar, ich kenne die DTM und ich weiß genau, wie die Spiele funktionieren und ich weiß genau, was jeder probiert, hinter vorgehaltener Hand anders zu verkaufen, als es dann final ist. Und Fakt ist, leider Gottes, ist das am Ende kein würdiges Saisonfinale gewesen, weil, wie du auch sagst, sportlich gesehen wäre es ein Liam Lawson gewesen, der eigentlich übers Jahr konstant die beste Leistung gebracht hat. Natürlich, mein Tipp war auch Calvin van der Linde und Maxi Götz konnte nur der glückliche Dritte sein, wenn irgendwelche besonderen Umstände passieren. Die sind passiert, die haben sie genutzt und zwar mit allen Ecken und Kanten. Und das ist das, was dir nicht passt, Matthias, und das verstehe ich vollkommen, weil das ist enttäuschend für den Fan, das ist enttäuschend für uns von Presseseiten, enttäuschend, dass nicht am Ende ein geiler Kampf auf der Strecke stattgefunden hat und der Meister geworden ist, der sich den erkämpft hat.
Ist im Übrigen völlig scheiße, wenn man diese Erkenntnis schon vor dem Rennen hatte oder dieses Meinungsbild, ja. Und dann schon, ja. Ja, 15 Minuten vor Rennende habe ich es, glaube ich, das erste Mal gesagt. Ich weiß nicht, ich habe auch ein bisschen Frust geschoben und habe es mir ausnahmsweise auch, weil ich mit meinem Enkel im Urlaub bin, da habe ich nur diese Woche Zeit für, noch nicht angeguckt. Aber ich glaube, ich habe es 15 Minuten so circa, ne, vor Ende gesagt. Nämlich nach Calvin van der Lindes Reifenschaden. Da war für mich dann klar, wenn ich dann drei Sterne vorne sehe und der dritte ist Maxi Götz, da war mir völlig klar, was passiert. Das ist dann nicht schön, aber ich erinnere nochmal an damals, Ferrari, let Michael pass for the championship, Red Bull Ring. Und mal ganz im Ernst, bei aller Romantik und bei aller Liebe zum Sport, wir glauben ja nicht ernsthaft, dass die anderen Hersteller, wenn sie umgekehrt in der Situation gewesen wären, dass die irgendwas anders gemacht hätten. Das glaube ich auch im Traum nicht. Auch wenn ich weiß, dass die Audi-Unterstützung zum Beispiel nach ihren internen Entscheidungen nicht so groß ist wie die Mercedes- oder AMG-Unterstützung bei den Autos mit dem Stern. Das sind ja auch zahlenmäßig die meisten. Da gibt es schon Unterschiede. Ferrari gibt es eh nur zwei. Aber ich meine, was hat denn Nick Cassidy da am Ende des Rennens noch aufgeführt und versucht? Also der hat ja auch beträchtlichen Rückstand und der ist da den Leuten auch schön in die Karre gefahren. Also was ich damit sagen will ist, das ist glaube ich kein exklusives Mercedes-Phänomen, sondern das ist diesem Druck, den Timo genau da beschrieben hat und diesen Umständen geschuldeter Missstand, den wir glaube ich noch... Ja, 5 Tage diskutieren können und er wird nicht besser. Er wird nicht besser. Ja. Aber mir fehlen in dem Fall tatsächlich dann wirklich mal Fantasie und Ideen, wie man das Problem lösen könnte.
Ja, also ja, man kann ja nicht langsam fahren verbieten. Ne? Oder man müsste eben so etwas bestrafen, aber wie willst du das bestrafen, wenn jemand Absicht, also du bist bei Ferrari damals, let Michael pass for the championship. In der Tat, das hat es im Motorsport schon immer gegeben und das wird es wahrscheinlich auch immer geben. Und auch wenn ich sage, So machen sie die DTM kaputt und so geht die DTM. Es hat es in der DTM schon immer gegeben und die DTM ist übrigens auch nicht kaputt, ja, sondern die Fans kommen ja trotzdem und lieben es trotzdem und es gehört irgendwie dazu, dass auch das diskutiert wird und auch nächstes Jahr werden die Fans wieder kommen und wir werden übertragen und zwar mit Freude und mit Spaß und so weiter und trotzdem bleibt für mich, also und es ist eher, ich kann es im Kopf verstehen, was Mercedes da gemacht hat und trotzdem tut es mir im Herzen weh. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, es ist auch für uns als Sender totaler Mist. Es ist totaler Kack, das verkaufen zu müssen. Aber auf der anderen Seite, also ich versuche dem, auch wenn es schwerfällt, also ihr wisst, dass ich da auch mit Herzblut dabei bin und so eine Situation auch total bescheuert finde. Gerade wenn es 15 Sekunden Vorsprung sind. Ich glaube, Lukas Auer findet das auch nicht so klasse, wenn er dann den entscheidenden Funkspruch kriegt und dann...
Nee.
Hast 15 Sekunden. Das ist ja ungefähr so, als wenn ich dich angefunkt hätte und gesagt hätte, fahr mal langsamer. Auch Blödsinn. Machen wir auch nicht. Nee, das Einzige, was ich positiv sehe, ist, dass es diesmal wirklich erst beim allerletzten Rennen so auffällig war. Dass es vorher in der Saison immer wieder schon mal taktische Spielchen unter den Marken gegeben hat. Das ist ja unbestritten. Das haben wir auch bei Mike Rockenfeller gesehen, wie er versucht hat, die anderen aufzuhalten, um Kelvin van der Linde zu helfen. Also das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Aber was natürlich wirklich richtig, richtig reinhaut, und da bin ich voll bei Matthias, wo die DTM auch wirklich drunter leiden könnte, im Standing bei den Fans nämlich, das ist diese Konstellation, die sich da ergeben hat am Nürburgring. Und da behaupte ich jetzt, dass durch die Tatsache, auch das hatten wir ja noch nie. Wir hatten noch nie ein Saisonfinale am Nürburgring. Da hat auch so ein bisschen ja diese besondere Streckencharakteristik reingespielt, die der Nürburgring mit 2,3 Kilometern und 4 Kurven nun mal hat. Ja, da ist einiges zusammengekommen, was dann diese Nummer überhaupt erst ermöglicht hat. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist tatsächlich Kelvin van der Lindes Move in Turn 1 und dass er dann nicht irgendjemand abräumt, sondern ausgerechnet die beiden Ferraris und vor allen Dingen den von Liam Lawson.
Das, wie gesagt, das war im Vorfeld alles durchgesprochen. Nach dem Qualifying war klar, was passieren muss, damit eine Chance weiter besteht für van der Linde. Und ich kenne das Team ab sehr gut, weil ich selber zweimal mit denen Meister geworden bin. Ich kenne der Audi ganz gut. Wie weit da jetzt die Einflüsse wirklich im Hintergrund sind, kann ich nicht sagen. Aber Fakt ist, es war klar, es muss was Besonderes passieren und das haben sie getan. Ich fand im Übrigen diese 5-Sekunden-Strafe lächerlich, also Rennleitung, völliger Fail. In der Situation, ja, Strecke verlassen, wird bestraft, ob das 5 Sekunden sind oder nicht, okay. Mag dahingestellt sein, ob das dann die richtige Bestrafung ist, aber unter dieser Situation, dass man den Meisterschaftsführenden damit ins Ausgeschossen hat, war das unter Vorsatz die Situation und hätte für mich schon von Anfang an viel, viel härter bestraft werden müssen. Das ist zumindest meine Meinung in Sachen der Bestrafung von Kelvin van der Linde für den Move in Turn 1.
Also aus mindestens
Sicht, spannend, spannend,
Linde, spannend aufgrund mindestens eine Drive-Thru, oder? Mindestens durch Fahrstrafe.
Mindestens. Also okay, pass auf. Und zwar aufgrund der Tatsache, also des, keine Tatsache, des Vorwurfs von dir jetzt sozusagen oder des der Vermutung Vorsatz.
Ja, nein, Vorsatz, nicht. Komplette also Vorsatz nicht, also mit jeder Konsequenz das Risiko zu nehmen, egal was passiert, mir eine Chance noch zu ermöglichen. Das war der in meiner Perspektive die Herangehensweise von Abt und von Kelvin van der Linde. Mit jeder Konsequenz im ersten Eck irgendwie probieren, den Lawson zu überholen. Was auch immer dann passiert. Das ist die Herangehensweise von deren Seite, aus meiner Perspektive zumindest gewesen. Und dann muss ich sagen, was dann und wie es bestraft wurde, ist für mich dann völlig falsch gewesen.
Aber ist es nicht legitim? Ist es nicht legitim, volles Risiko zu gehen?
Nein, das sage ich ja auch. Also aus der Sicht von Kelvin van der Linde, der hatte nur oder wahrscheinlich die größte Chance beim Start in Turn 1 und die hat er genommen und hat dabei natürlich ein Risikomanagement quasi ein bisschen hinten anstehen lassen. Hat gesagt, egal wie, und wenn der strandet dabei, dann strandet er dabei. Aber das ist vielleicht die einzige
aber
Chance.
Kann er nicht, aber er ist, also wenn du sagst, das Risiko zu gehen ist legitim und er verlässt die Strecke, was er getan hat, er ist innen durchgestochen, innen über die Curbs geräubert, beziehungsweise deutlich, also er war ja richtig in diesem kleinen Infield da drin, dafür steht eine Strafe und diese Strafe heißt 5 Sekunden. Also eigentlich hat die Rennleitung doch alles richtig gemacht.
Ja, eigentlich, aber die
unter Verlassen der Strecke, aber wir reden ja darüber, den Meisterschaftsführenden abgeschossen zu haben und dem den Titel damit quasi entrissen zu haben, um seine eigenen Chancen noch aufrechtzuerhalten. Und das im Gesamtbild betrachtet, ist für mich einfach eine viel zu geringe Strafe gewesen.
Wir haben ja dann auch Kelvins Reifenschaden schon besprochen und gesehen, wie Kelvin da wirklich auch mit den Ellbogen gegen Maxi Götz, letztendlich hat er sich den Reifenschaden selber zuzuschreiben, weil er mit seinem Hinterrad da an den Frontflipper bei Mercedes gekommen ist und der Reifen dadurch kaputt gegangen ist. Meiner Meinung nach fängt es trotzdem noch viel früher an. Und zwar im Wochenende vorher, Timo, was wir kommentiert haben. Da waren wir uns beide einig, dass die Strafe, die in Hockenheim dann letztendlich auf 10 Sekunden aufgestockt worden ist, weil sie beim Boxenstopp noch einen Fehler gemacht haben, das war schon eine Strafe, die ich nicht verstanden habe, weil das war für mich ein Racing-Unfall.
Definitiv nicht.
Also ich meine, Kelvin van der Linde rauscht ins Heck von Liam Lawson in Hockenheim. Dann machen sie einen Fehler in der Boxengasse, das sind 10 Sekunden. Das hat Abt Sportsline und Kelvin van der Linde das Wochenende vermasselt. Dadurch wird natürlich die Risikobereitschaft gezwungenermaßen am letzten Wochenende von Abt Sportsline mal nochmal deutlich erhöht. Ist ja logisch. Und nicht vergessen wollen wir auch, was am Samstag am Norrisring passiert ist. Liam Lawson dreht im Schöller-S Philip Ellis, der meiner Meinung nach vorne lag und bekommt gar keine Strafe. So, und da reden wir dann über Verhältnismäßigkeiten. Und ich glaube, dass dadurch auch ein Großteil dieser Diskussionen entstehen, die kein Mensch mehr versteht. Die kein Mensch mehr versteht. Und die vor allen Dingen ich als Kommentator nicht verkaufen kann. Wie soll ich das erklären? Mal gibt's eine, dann gibt's wieder keine, dann gibt's nur 5 Sekunden. Also das stimmt für mich die Balance überhaupt nicht.
Ja, aber, ich bin persönlich, inhaltlich bin ich deiner Meinung. Ich finde auch, dass diese Balance da nicht stimmt. Es ist natürlich auch schwierig, auf unterschiedlichen Strecken unterschiedliche Unfallszenarien in einer Balance zu halten. Ich glaube, das ist nicht so leicht. Und das will ich jetzt nur sozusagen einmal mit in die Runde werfen, es gibt ja auch Stimmen, unter anderem unser Kollege Christian Danner, der diese Situation zwischen Philip Ellis und Liam Lawson als Rennunfall tituliert hat. Und für ihn war das, und da gibt es ein paar andere Stimmen übrigens auch, die ich gehört habe, der hat das also jetzt nicht exklusiv alleine gehabt, ja, sondern auch
das wäre Fahrer auch meine so. Meinung, nur dass ihr es wisst, meine Meinung ist das
die
gleiche.
Sagen, das ist eher ein normaler Rennunfall gewesen. Jetzt sind wir aber wieder, wenn das ein normaler Rennunfall ist, dann sind wir schnell aber wieder bei der Relation zu Hockenheim, wo man ja auch sagen könnte, es ist ein normaler Rennunfall. Da hast du es ja, deshalb deine Relation, Timo, wiederum stimmt. Ja,
ja, wollte ich gerade sagen, also ich bin Rennunfall in Nürnberg und Rennunfall am Hockenheimring, beides der Meinung, dass es nicht bestraft hätte werden dürfen. Und die Konstanz und die Bewertung der verschiedenen Situationen ist ein großes Manko in diesem Jahr gewesen, der Rennleitung und der Kommissare. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, immer alles perfekt zu bewerten, und ich möchte auch nicht in der Haut der Sportkommissare und des Rennleiters immer stecken, keine Frage. Aber Fakt ist, da ist dieses Jahr einige Male was schiefgelaufen, und da verstehe ich jeden Einzelnen, der sich aufregt. Natürlich der Betroffene, der den Nachteil und die Bestrafung hat, der wird sich immer am meisten aufregen. Das heißt nicht automatisch, er hat recht. Aber Fakt ist, solche Dinge müssen in Zukunft besser und konstanter bewertet werden. Ist einfach so.
Was ich halt meine, ist vor allen Dingen, dass sich das dadurch, also wir reden über die letzten beiden Wochenenden. So, jetzt stellt euch vor, ihr seid ab Sportsline Kelvin van der Linde. Wir reden über die letzten beiden Wochenenden. Am Hockenheimring gibt es dann die Strafe. Da kann man ja dann auch viele Beispiele aus der Vergangenheit noch ranziehen, wie man dann so eine Strafe bewertet. Ich sage zum Beispiel dann als Beispiel Perfekt gegen Glock, das Rennen, was die gesamte DTM-Gemeinde abgefeiert hat in Hockenheim. Ja, die sind sich permanent das gesamte Rennen über in die Karre gefahren. Und da hat keiner eine Strafe gekriegt. Und zum Glück hat keiner eine Strafe gekriegt. Deswegen ist das eines der größten Rennen in der DTM-Historie überhaupt geworden am Ende, weil sie die beiden eben haben halt gewähren lassen. Das ist aber natürlich ein Unterschied zu der Situation dann Sonntag. Kelvin van der Linde dreht durch in Kurve 1, missachtet die Track Limits und benutzt dann den Ferrari von Liam Lawson als Anlieger, sagt man im Motocross. Weil wenn der da den Bremsklotz des Ferraris mit der Nummer 30 nicht gehabt hätte, dann wäre er sowieso geradeaus in die Mauer geflogen. Der hätte never ever die Kurve gekriegt. Also, ne? Und von daher, das ist das, was ja, ich meine.
Der wäre irgendwo am Nürnberger Hauptbahnhof zum Stehen gekommen wahrscheinlich.
Ungefähr.
Aber darum,
ich wundere mich bei solchen, bei diesem Thema jetzt, wundere ich mich ganz ehrlich. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt mit dem Rennleiter, der ja nur eine von den dort handelnden Personen ist, nachdem wir da auch etwas anderer Meinung waren nach dem Hockenheimring. Ich habe ein gutes Gespräch mit ihm gehabt. Ich verstehe auch Timos Ansatz. Ich möchte mit denen auch nicht tauschen. Was ich aber nicht verstehe, ist zum Beispiel, das kenne ich aus der MotoGP, das kenne ich aus der Formel 1. Warum holt man sich gerade in so einer Saison, wo dann ja ganz viel neu ist, die Timing-Kollegen sind neu, die Grafiker sind neu, alles Mögliche ist neu, die Autos sind neu, die Teams sind neu. Warum gibt es in der DTM eigentlich keinen ehemaligen DTM-Fahrer? Also, was weiß ich, einen zweifachen DTM-Champion oder einen einfachen, haben ja allein wir schon ein paar zu bieten und es gibt ja welche. Also, was ich damit sagen will, ist, warum gibt es keinen ehemals in der DTM tätigen Experten, wie es in der Formel 1 und in der MotoGP üblich ist. In diesem
gab es aber, Eddie, da muss ich ein bisschen korrigieren. Das war in der Vergangenheit schon auch so und da hat man das auch probiert, dass immer an jedem Wochenende immer mal von einem Hersteller ein ehemaliger DTM-Fahrer oder Experte dabei ist als Driver-Advisor oder Steward-Advisor. Das ist leider Gottes, weil es auch wahrscheinlich sehr unterbezahlt oder gar nicht bezahlt wurde, vielleicht, dann so der Fall, dass es irgendwie nicht mehr der Fall ist. Jetzt sind die Werke nicht mehr da, jetzt sind diese ehemaligen Rennfahrer vielleicht auch nicht mehr so stark vor Ort. Für mich ist das, wie du es genau sagst, ein Muss, dass da eine Konstante in Sachen Stewards ist und am besten noch in Sachen Fahrer oder Driver Advisor, der einfach aus Fahrersicht solche Sachen beurteilen kann, die manche Stewards eben nicht beurteilen können, weil sie noch nie in einem Rennauto gesessen haben und nicht wissen, wenn man bei 270 eine bremst und einen halben Meter zu spät bremst, was das für eine Auswirkung hat. Deswegen ist es
wie wird man eigentlich Steward? Wie wird man eigentlich Steward? Also ich meine, auch der Fußballschiedsrichter muss nicht Bundesliga gespielt haben, ne? Darüber reden wir nicht. Aber ich finde, das ist ein tolles Argument, Timo, dass man möglicherweise bei Bestrafungen oder solchen Dingen schon wissen sollte, was es bedeutet, in einem Rennauto zu bremsen. Deswegen, und jetzt bin ich hier bei unserem Fun Race und bei unserem kleinen Spaß, den wir da gemacht haben, ja. Aber ich bin unendlich dankbar für diese Erfahrung. Weil wenn ich jetzt über Bodenwellen am Norrisring rede oder ich jetzt darüber rede, was es bedeutet, bei 2,40 im sechsten Gang mit dem linken Fuß komplett in die Eisen zu treten bei Markierung 150 oder so, dann ist das in der Theorie das eine, wenn ich da irgendwie schlaue Sprüche drüber mache als Moderator oder in einem Interview. Aber es selber mal erlebt zu haben, es fühlt sich tatsächlich, und Eddie, da wirst du mir recht geben, völlig komplett richtig Anders an, obwohl es kein DTM-Auto war, was wir jetzt da gefahren sind. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, diese Erfahrung gemacht zu haben. Aber heißt das, es gibt Stewards, die noch nie in einem Rennauto gesessen haben?
Ja, da ganz sicher. Aber ganz sicher.
Also ganz sicher.
Die wenigsten sind überhaupt mal im Rennauto gesessen. Also das sind Menschen, die sich in irgendwelchen Rennsportklassen immer mal wieder rumgetrieben haben, also korrigiert mich da draußen, ich weiß auch nicht so 100%, aber dass die über verschiedene Rennserien sich als Helfer, mehr oder weniger, Helfer ist vielleicht ein bisschen einfach ausgedrückt, dann als Sportwarte dann empfohlen haben, beworben haben, ihre Lizenzen da gemacht haben, Reglements auswendig gelernt haben und studiert haben und sich dann dahingesetzt haben und gesagt, ja, wir gucken uns das mal an. Aber das, wenn wir den Podcast jetzt heute produziert haben, bin ich gespannt, wie lange es dauert, bis der Erste uns aufklärt, vom DMSB oder vom AVD oder wer auch immer, der uns das sagt, wie es genau läuft. Aber manchmal, und das bin ich als Rennfahrer leider Gottes schon mehrfach bei den Stewards gesessen, fragst du dich, was im Himmel für ein Rennen habt ihr angeschaut? Ja, weil genau die Situation, wie wir gerade gesagt haben, oft herrscht, dass du denkst, wie kannst du so ein Urteil treffen, wenn du nicht mal weißt, wie es ansatzweise aus dem Auto aussieht. Deswegen ist eben so ein Driver Advisor in meiner Welt auf jeden Fall Pflicht. Und natürlich ist es auch nicht immer einfach, weil klar war, wenn ein Mercedes-Mann bei den Stewards gesessen hat, dann wussten wir bei Audi, wenn wir was haben, wird wahrscheinlich trotzdem gegen den Audi gestimmt. Deswegen hat man da so ein bisschen durchrotiert, dass jeder mal da gesessen ist. Dann saß man Frank Bieler von Audi-Seiten da und so weiter. Bernd Mailänder, glaube ich auch, etc. pp. Also das war gut, wie es war. Wie das mittlerweile ist, müsste man nochmal hinterfragen. Aber Fakt ist, dass momentan das wohl eher weniger der Fall ist.
Ja, aber ich bleib dabei bei meiner Meinung. Ein Race Consultant, so heißt es in der MotoGP, da ist es zum Beispiel Freddy Spencer, mehrfacher Weltmeister, mittlerweile permanent. Also da hat man nämlich genau das gleiche Problem gehabt, Timo, wie das, was du beschrieben hast, wie es, glaube ich, auch im Moment in der Formel 1 noch ist, dass das immer unterschiedliche ehemalige Formel 1-Fahrer sind. Und da habe ich auch das Gefühl, das ist dann so, ja, die haben dann gerade zufällig Zeit. Oder es steht ein Rennen an, was sie auf ihrer To-Do-Liste für persönlich nette Reiseziele, vielleicht auch noch mit der Gattin, gerne mal mitnehmen. Also ich will da keinem was unterstellen, aber so ist es aus meiner Sicht. Die einzigen, die ich kenne, die das bisher wirklich so gemacht haben, dass da ständig das gleiche Gremium sitzt und genau über solche Sachen entscheidet, nämlich über Strafen. Das ist die MotoGP, die ich kenne. Wie gesagt, da ist Freddy Spencer jetzt schon seit einiger Zeit permanenter Ex-Profi, der in dem Gremium sitzt, was eben halt über Bestrafungen und Ähnliches entscheidet. Ja, und einem Kultfahrer wie Freddy Spencer, dem wird ja kein aktiver Fahrer in der Moto3, Moto2 oder MotoGP absprechen können, dass er nicht Ahnung hätte. Also das wird ja keiner sagen können.
Also ich war ja, zwei Sachen. Wir diskutieren das Ganze ja vor allem im Sinne der Fans und weil wir selber ja auch, klar Timo, ehemaliger Fahrer, aber du hast ja auch eine Leidenschaft, du bist ja auch Motorsport-Fan, du bist Experte, du bist selber Fahrer und jemand, der aber auch von draußen drauf guckt und ich glaube, wir alle wünschen uns das einfach, ne? Dass sich da auch in diese Richtung, und vielleicht kann man es auch in diese Richtung verstehen, als eine Art Anregung, was wir hier besprechen, dass sich in diese Richtung etwas ändert und dass da möglicherweise auch der ein oder andere uns zuhört und sagt, ja, vielleicht ist das gar keine schlechte Idee, da auch für die
ja,
Saison
es ist jetzt keine neue
bei der
Idee.
DTM mal drüber nachzudenken. Natürlich ist es keine neue Idee. Die Frage ist aber, wenn es diese Idee gibt und das macht, also es kann ja nicht sein, dass Leute darüber entscheiden, was in irgendwelchen Kurven bei 260 km/h passiert, die aber noch nie in der Kurve mit 260 km/h waren. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, natürlich, genau, und da bin ich bei dir. Das Thema ist, würde so ein Job, der ist ja eigentlich extrem wichtig, ja, so ein Driver Advisor, würde man da ordentliches Geld für bieten, hätten auch ehemalige Rennfahrer Bock, das zu machen, und alle im Fahrerlager hätten eine Riesenfreude, solche Expertenmeinungen dann in solchen Situationen zu haben, damit sowas auch ordentlich bewertet wird. Am besten ohne irgendeine vertragliche Bindung zu irgendeinem Hersteller, weil sonst gehen die Diskussionen eh wieder los. Der hat mehr das oder mehr das im Hintergrund, weil er vielleicht noch irgendwie Dreiweg-Spielens macht für den einen oder anderen. Und davon gäbe es welche. Und wenn dieser Job interessant genug wäre, und das meine ich, das hat natürlich mit Finanzen zu tun, dann würde auch einer kommen. Wenn einer sagt, du kriegst 250 Euro am Tag, damit du dich hier hinsetzen kannst und vielleicht kommt ein Fall und den kannst du mitdiskutieren, dann kommt halt kein ehemaliger dahin. Ist einfach so. Ja. Und am Ende des Tages ist immer wieder das liebe Geld. Aber vielleicht findet man eine Lösung, mit den Teams, vom Nenngeld, was auch immer, der Teams, sowas mitzufinanzieren. Wenn da ein paar Euro von jedem kommen, könnte das eine Variante sein.
Es würde allen helfen. Allen.
Genau.
Und das ist, das ist total klar. Ja. Spannender Punkt. Sehr spannender. Ich würde ganz gerne Kelvin van der Linde irgendwie ansprechen. Kelvin van der Linde, der so ein bisschen der Böse jetzt auch so ein bisschen in der Berichterstattung irgendwie gerade ist. Ich finde Kelvin van der Linde nicht nur einen herausragenden Typen, sondern auch, er hat eine tolle Saison gefahren und war ja für viele auch der Meisterschaftsfavorit Nummer 1. Aber was ist jetzt passiert am Ende, dass er so diesen Stempel, den Stempel des Bösen irgendwie hat oder der alles irgendwie kaputt gemacht hat? Hat er das verdient?
Nee, das hat er auch nicht verdient. Also der ist seine Rookie-Saison in der DTM gefahren. Klar hat er viel Erfahrung, Sieger beim 24-Stunden-Rennen, zweimal ADAC GT Master-Sieger. Dass Kelvin van der Linde ein Fahrer ist, der die Ellenbogen ausfährt, das ist bekannt, das weiß man. Aber das musste er auch machen in seinem Karriereverlauf, weil sonst wäre er nie in der DTM angekommen. Also das gehört auch ein bisschen dazu. Und ich habe mit ihm am Sonntagabend nach dem Rennen noch geredet. Da wollte er sich erst verbuddeln und zum Beispiel nicht auf die Party gehen Sonntagabend, auf der einige da waren. Und ich habe ihm dann gut zugeredet und habe ihm gesagt, Kelvin, du bist Dritter geworden in der Meisterschaft. Klar, hast du heute Bockmist gebaut. Und das ist ja das Gute an dem einen oder anderen aus dem Fahrerlager, dass man mit denen auch Klartext reden kann. Das Argument hat gezogen und ich habe ihn dann abends nochmal gesehen, da ging es ihm schon viel besser. Klar macht er sich Vorwürfe, aber ich bin da auch bei Timo, ich glaube auch ganz klar, es war natürlich keine Absicht, dass der da in dem Lawson-Ferrari landet. Das war eben halt diese Zuspitzung des Risikos,
ja,
zu dem
ja
er auch gezogen
glaub ich,
war.
Glaube ich auch. Und
deswegen habe ich nochmal dieses Hockenheimring-Thema angesprochen, weil Timo, da waren wir beide ja einer Meinung und zusammen in der Kabine. Das muss man sich ja auch mal für einen DTM-Rookie, gerade mal 25, das muss man sich ja auch mal überlegen, was das mit so einem Fahrer macht. Also man fühlt sich in Hockenheim schon ungerecht beurteilt. Und dann sieht man wiederum die Szene am Samstag, über die man auch kontrovers, also es sind eine Menge Kontroversen einfach
man
da.
Ich wollte gerade sagen, Eddie, wenn ich dich unterbreche, entschuldige, aber die Szene Samstag ist sicherlich auch im Kopf von Kelvin van der Linde gegen Ende des Rennens. Die Rumräuberei am Dutzenteich mit Nick Cassidy. Ja, und dem Funkspruch in Richtung Ferrari, you wanna play like this? Fragezeichen. Ja, also da war Kelvin van der Linde, also da war einfach so unfassbar viel Feuer natürlich auch drin. Und auf der anderen Seite, und deswegen, es gibt in diesem ganzen Finalirrsinn leider irgendwie auch, und das macht es vielleicht auch so schwer zu analysieren, es gibt kein richtig oder falsch, weil es gibt Gewinner, es gibt Verlierer, es gibt irgendwie auf allen Seiten Gewinner und Verlierer. Das ist so ganz komisch, weil die Stimmung bei Ferrari, die ja bis 15 Minuten vor Schluss gedacht haben, Liam Lawson ist trotzdem Meister, das wird sich Mercedes nicht trauen. Die sprechen ja dann nach dem Rennen, Ron Reichert bei mir im Interview, von einer Schande für den Sport. Ja, und auch das kann ich total nachvollziehen. Also ich kann irgendwie Mercedes nachvollziehen, ich kann auch Ferrari nachvollziehen, ich kann Kelvin van der Linde irgendwie nachvollziehen, ich kann die Tränen von Liam Lawson nachvollziehen. Es ist irgendwie alles nachvollziehbar. Das macht es so schwer, wisst ihr, was ich meine?
Aber wenn sie das bei AF Corse gedacht haben, also sorry, bei aller Liebe, das ja, verstehe ich also, dann oder, auch nicht. Ne? Also.
Ja, oder sie haben wahrscheinlich im Innersten, die sind ja auch nicht bescheuert, die haben wahrscheinlich schon auch, sie haben mir nicht gesagt, wir haben gedacht, wir sind Meister. Ja?
Also ich habe ja im Kommentar drüber spekuliert, irgendwie, das war nicht ganz richtig, das hat er zum Glück nicht gemacht, aber ich kenne ja auch andere Rennserien, da sind wir wieder beim Thema, was man alles so erlaubt und was man so nicht erlaubt. Ich hätte Liam Lawson mit seinem Ferrari, ich weiß nicht, wie viel Runden Rückstand hat er gehabt am Ende? 24, 25?
24 Runden,
ja. Ich hätte den, und das macht man in der MotoGP zum Beispiel so, wenn da irgendein Teil von deiner Verkleidung weghängt und du siehst es nicht, oder also wenn man in der Race Direction der Meinung ist, das Fahrzeug ist eigentlich nicht mehr renntauglich, dafür gibt es auch eine schwarze Flagge. Kann man so ein Fahrzeug auch mal mit rausnehmen. Und gerade auf so einer Strecke mit 2,3 Kilometern und 4 Kurven. Also ich habe während meines Kommentars mindestens 10 Nachrichten gefunden und bekommen von Leuten, die besorgt waren und Angst hatten und die Frage gestellt haben, ist das nicht gefährlich, was sie da machen? So ein jetzt langsames Auto Frage. Da draußen rumkreiseln zu lassen.
Eddie, ganz wichtiger Punkt. Wir reden über Mercedes, pass auf, wir reden über Mercedes und eine vermeintliche Unsportlichkeit, um Champion zu werden. Was wäre denn gewesen, wenn der langsam fahrende Liam Lawson einfach den Götz abgeräumt hätte?
Ja, es ist aber zum Glück nicht 24, passiert.
Der ihn, um Meister zu werden. Was würden wir denn dann diskutieren?
Ich habe das von Anfang an nicht verstanden. Also das war meine einzige Idee, warum der überhaupt da draußen rumgefahren ist, weil das jetzt so viel ausfallen, dass der am Ende noch in die Punkte fährt, dass das für irgendwas reicht, habe ich nicht gesehen, weil das Ding war ja so krumm wie eine Banane. Also ich habe gedacht, jetzt, der fährt einmal den van der Linde durchs Auto und dann dem Götz durchs Auto. Das war, glaube ich, aus lauter Wut meine Gedanken.
Moment, aber wäre das verwerflicher gewesen als das, was Mercedes gemacht hat?
Verwerflicher am Ende ist, das schon. Ja. Ich meine, das ist natürlich, also, das ist Revanche-Faul dann glatt ist. Ne?
Leuten absichtlich ins Auto zu fahren, ist natürlich verwerflicher, als einfach mal Markenkollegen dazu aufzufordern, langsamer zu fahren. Also.
Ich frage das jetzt nicht, weil ich bescheuert bin oder so. Ich sehe das wie du.
Du willst es auch so rauskitzeln.
Ich will es mal in diese Diskussion bringen, weil der Gedanke muss ja erlaubt sein. Und es spricht ja für Liam Lawson und für Ferrari, dass er es nicht gemacht hat.
Ne? Ja? Spricht für Liam Lawson.
Ich will nur sagen, wo ist die Moral sozusagen, wie sagt man es richtig? Das ist total schwer. Aber ich sag mal, wo wird es kriminell und wo ist es noch ein kleiner Jungenstreich? Wisst ihr, was ich meine? So, es ist so, ja.
Ja, okay, ich meine, wenn man davon ausgegangen wäre, dass er jetzt tatsächlich rausfährt mit einem Auto, was wo das Lenkrad schon irgendwie 45 Grad nach links gezeigt hat und so bis Rennen zu Ende fährt, dann und dann jemanden abräumt, das ist natürlich so richtig nachweislich mit Vorsatz, mit der Geschichte, die in Turn 1 passiert ist, sag ich mal. Das wäre schon hardcore und wäre eigentlich Lizenzentzug fürs Team und für Fahrer gewesen, sag ich mal. Das sind wir komplett vorbei. Das Risiko, was ein Calvin van der Linde nimmt, ist ein reines Racing-Risiko mit der Konsequenz, dass es vielleicht schief geht und mit der Konsequenz, dass es Strafen gibt und dass es vielleicht nicht funktioniert, aber zumindest mit ein paar Prozent Überlebenschance, dass ich vielleicht doch noch einen Meistertitel gewinnen kann. Also das kann man damit sicherlich nicht vergleichen. Und von daher ist das ganz anders zu bewerten in meinen Augen. Und wie du sagst oder wie ihr sagt, es ist schön, dass, dass Ferrari da sich nicht irgendwo zu hinleiten lassen hat und Liam Lawson dann einfach das Ding zu parken und dem keine Ahnung was zu machen. Also von daher ist das dann schon noch sportsmanslike gewesen von AF Corse.
Ich hoffe, ich habe übrigens noch 3% Akkuleistung. Also wenn ich gleich weg bin, dann bringt ihr das Ding alleine zu Ende.
Hast du kein Ladegerät?
Irgendwie?
Doch, aber da steckt mein Headset drin.
Ah, du hast kein Bluetooth-Headset, ne?
Du hast an deinem.
Ich bin oldschool, ich benutze ein Kabel. Richtig.
An deinem Handy hast du 3% Alkohol. Okay, pass auf.
Wollte ich nur erklären.
Ich hatte doch noch einen Gedanken gerade. Scheiße, ey. Wobei, ist auch egal. Achso, doch. Glaubt ihr, dass Ferrari in der DTM bleibt? Oder werden die sich beleidigt zurückziehen?
Nein, das hängt in erster Linie von Red Bull ab und nicht von Ferrari.
Also ich habe schon solche Stimmen gehört, dass sie aussteigen da mit dieser Nummer. Ob das dann stimmt, wird man erstmal sehen. Das kann auch eine Kurzschlussaussage sein momentan, aber bei mir ist schon angekommen, dass sie da nicht mehr mitmachen wollen in dem Fall. Aber ich sage euch gleich nochmal was, wenn wir off the record sind. Es gibt ja so ein paar Sachen, die sind nicht für die Öffentlichkeit.
Oh, jetzt ist wieder so typisch, das ist wieder so typischer Scheider, ey. Ja. Okay. Also wir sehen schon, wir werden hier dieses Thema nicht endgültig beleuchten können. Wir haben da unterschiedliche Meinungen. Es bleibt ein irgendwie Fahrerbeigeschmack. Es ist irgendwie ein geiles Saisonfinale gewesen, was ein hohes Maß irgendwie am Ende an Ungeilheit hatte. So, ja.
Der Sonntag beschädigt aus meiner Sicht eine eigentlich geile DTM-Saison 2021. Nachdem wir ja alle Befürchtungen hatten, dass es die DTM vielleicht gar nicht mehr gibt, 2021. Jetzt gibt sie und wir wollen nicht vergessen, unsere Heimat, unsere sendertechnische Heimat. Okay, wir wechseln ein bisschen die Farben. Von Sat.1 geht es rüber auf Pro7. Aber das hat auch viele, viele Vorteile. Also wir machen sogar ja auch weiter. Und wie gesagt, deswegen, wir hatten große Angst, was die DTM-Zukunft angeht für 2021, letzten Winter. Jetzt haben wir aus meiner Sicht eigentlich eine richtig geile Saison gehabt. Mit vielen verschiedenen Siegern, vielen verschiedenen Marken. Ja, und dann so ein Finale. Und ihr wisst, wie gerne ich sowas kommentiere. Ganz ehrlich, in den letzten 10 Minuten... habe ich zwar noch versucht, so ein bisschen Emotionen reinzubringen, ja, aber so der richtige Kick war weg, weil ich hätte es mir lieber, genau wie du es vorhin schon gesagt hast, Matthias, und da können wir lange drum rumreden, einfach auf der Strecke gewünscht als Entscheidung und nicht hinter den Kulissen. Aber da bin ich Realist genug, das war vorher klar und ich behaupte nochmal, alle anderen Werke hätten das genau so gemacht, wenn sie denn diese Gelegenheit so auf dem Silbertablett serviert bekommen hätten wie AMG Mercedes.
Eddie, bevor dein Akku gleich abkackt, sag doch nochmal was zu unserem Rennen.
Nee, das war klar, dass das jetzt kommt. Nein, du warst klar schneller und ich habe einfach kein Vertrauen zum Auto gehabt und ich habe auch irgendwie komisch im Auto gesessen, glaube ich, weil ich habe ab und zu mal auf der Geraden gebremst. Vielleicht hätte ich statt mit links bremsen wollen, mit rechts bremsen sollen. Wäre vielleicht so ein Ansatz gewesen, dann wäre mir das nämlich nicht passiert, dass ich ab und zu mal auf der Bremse gestanden hätte. Aber das soll überhaupt gar keine Entschuldigung sein, weil dann hätte ich vielleicht 2 Sekunden aufgeholt, aber nicht 5. Du warst klar schneller, du bist der verdiente Sieger und trotzdem, und das ist für mich der entscheidende Punkt, es hat riesig viel Spaß gemacht, es hat viele Leute amüsiert.
Und was ist eigentlich beim Start passiert, Eddie? Was ist eigentlich beim Start passiert? Wieso bist du nicht in der Lage, eine Startposition zu fahren, einen fliegenden Start. Das wollte
hat
ich auch
noch alles
fahren.
Risiko, wie Calvin van der Linde, der wusste, wenn ich eine Chance habe, dann muss ich das gleich beim Start umsetzen.
Dann starte ich einfach 800 Meter vor der Startlinie.
Der Grund ist einfach, dass ich keinen Funk hatte, wie du. Ich habe einfach nichts am Ohr gehabt. Also das ist mir anscheinend beim Balaclava aufsetzen oder beim Helm aufsetzen, vorher funktionierten die Dinger und dann habe ich sie mir anscheinend selber rausgerissen. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich nichts gehört. Ich habe auch Funkspruch nicht gehört, rechts ist Gas, habe ich nicht gehört, wurde mir alles nur berichtet.
Auf jeden Fall muss ich sagen, Eddie, hast das gut analysiert, weil das habe ich auch vom Livestream, den ich angeschaut habe aus Spar, tatsächlich gesehen. Es sah wirklich aus, wie wenn du kein Vertrauen zum Auto gehabt hast. Du bist wirklich gefahren wie meine Oma zum Einkaufen. Ja. Also da war überhaupt kein Ansatz vom Beschleunigen, von Seiten, Sideload und irgendwelchen G-Forces. Also so habe ich dich auf jeden Fall nicht kennengelernt und da bin ich mir auch sicher, du kannst es viel besser, Eddie. Deswegen, Matthias, dich hatte ich ja schon zu deinem Geburtstag mal nach Schweden eingeladen und wie das aussehen kann, über Grenzbereiche rauszugehen, das könnten wir in Schweden mal gemeinsam machen und den lieben Eddie würde ich gerne mit dazu einladen nach Schweden, dass ihr beide mal auf Eis und Schnee tatsächlich dann einfach mal über die Grenzen hinausgeht und guckt, was so ein Auto wirklich über dem Grenzbereich noch alles möglich ist.
Aber kannst du ganz kurz nochmal, Timo, auch von dir, du bist zweifacher DTM-Champion, einfach auch nochmal ganz kurz auch meine Leistung einmal analysieren, da wäre ich dir ganz dankbar. Weil du bist ja derjenige, der gesagt hat, nee, also Matthias, easy cheesy und der glaube ich, also da sehe ich Eddie ganz weit vorne.
Genau, ja, das muss ich bestätigen, natürlich.
Da kannst du mal sehen.
Der liebe Eddie natürlich seit 100 Jahren mit Rennsport unterwegs ist und MotoGP und Motorrad privat fährt und also ein wilder Hund einfach ist. Und du bist ja eher so der Berliner Frühstücksfernsehmoderator. Das habe ich einfach nicht geglaubt. Und du hast mich sehr positiv überrascht. Und ich freue mich natürlich auch für dich, wenn so ein Underdog gewinnt, ist immer irgendwie viel schöner. Und den Eddie kriegen wir auch noch irgendwie auf die Spur, aber dem muss man gratulieren in Spielberg schon und dann eben nochmal beim großen Finale in Nürnberg, wo ich große Angst um euch hatte übrigens, mit den Mauern, dass da was passiert. Das habt ihr tatsächlich sensationell gemacht. Wahnsinn. Also richtig cool und jetzt sagt auch mein Telefon. Telefonakku von Eddie ist fast leer.
Pass auf, genau. Akku Eddie, ist Dank, fast leer. Anruf könnte gleich beendet worden. Habe ich noch nie gehabt. Ja.
Ja. Aber jetzt, also Timo, jetzt einmal im Spaß wirklich, ich meine, ich sag das ja auch nur so ein bisschen im Witz. Ich muss einmal Danke sagen, oder Eddie, wir beide, glaube ich, Danke sagen an diese ganze Crew im Hintergrund. Ich meine, da hat die gesamte Technik-Crew von TV Skyline, von unserer Funkfirma, die die Mikros machen, von BMW, To Limit, wie sie alle heißen.
Ich weiß gar nicht, was du darüber redest, weil du hast doch die Hälfte davon gar nicht mitgekriegt. Geh mal an der Rennstrecke los und besorg mal zwei Funkhelme zum Beispiel.
Genau, ne? Da geht's schon los.
Ohne T3 Motorsport, ohne Maximilian Pau, genau, der uns dann zwei Abt-Helme auf den T3 Funk umgebaut hat, hätte das gar nicht funktioniert. Oder erfahr doch mal am Montag, dass wir beiden Hafensänger doch eine Lizenz brauchen. Ohne den DMSB-Kontakt, den ich hatte, ohne den Kontakt zum MCN, zum Motorsportclub in Nürnberg, wären wir schlicht und ergreifend nicht gefahren.
Nicht gefahren.
Und dann
habt
auch
ihr
mal
jetzt tatsächlich beide eine Lizenz bekommen?
Ja, eine Tageslizenz haben wir gelöst.
Gott sei Dank nur eine Tageslizenz.
Ja, aber trotzdem musst du das ja in der Kürze der Zeit erstmal organisieren. Und da gehört natürlich dann auch noch BMW, Nico am Ende und Co. und vor allen Dingen auch genau. Das Hause To Limit zu,
die Jörg das Michael möglich Elis, gemacht haben. Hans-Bernd Kamps.
Dass wir zwei Autos hatten, weil ich verstehe Timo schon. Also vor allen Dingen verstehe ich es jetzt. Für mich gefühlt bin ich ja gar nicht langsam gefahren. Das sah nur so aus. Aber ich verstehe jetzt Timo, was er meint. Die geben uns zwar ja auch nicht gerade ganz billige Autos und lassen uns diesen Spaß machen, der ja auch für den Zuschauer zumindest unterhaltsam war. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich heute noch drunter leide und wahrscheinlich den Rest meines Lebens. Das macht aber nichts. Es war trotzdem, glaube ich, ein Riesenspaß. Und das muss man erstmal hinkriegen. Und da hast du, Matthias, wiederum recht. Da müssen wir bei so vielen Leuten Danke sagen. Aber ich glaube, einen großen Teil davon haben wir auch ganz gut unterhalten.
Ja, wir haben viele unterhalten und wir müssen auch Danke sagen, wie gesagt, bei der gesamten TV-Crew, weil die waren eigentlich auch schon alle schon im Feierabend und haben irgendwie ihre Türme weiter besetzt und haben das Ganze alles mitgeschwenkt. Tobi Schimon, René Rast, die es kommentiert haben, Andrea, die es moderiert hat, wenn auch sehr gehässig.
Sehr gehässig.
unser ganzes
Team. Die kann auch nicht mal einparken, die fährt jede Felge kaputt. Frag mal Sebastian Ogier.
Das stimmt.
Dann natürlich unsere ganze Crew mit Alex Wölfing, Kai Salzmann und so weiter. Also das ist wirklich größtes Kino gewesen, dass wir das so machen konnten, auch in der Größe, und deswegen auch von uns hier nochmal wirklich an alle Genannten und an die, die wir vergessen haben und die mitgearbeitet haben. So viele im Hintergrund, die da was gemacht haben. Großes, großes Danke, dass wir zwei Hafensänger da Auto fahren durften.
Das ja, kann man sich übrigens, geil. Ich unterbreche nochmal, weil gleich habe ich wirklich keinen Strom mehr, kann man sich übrigens alles auf ran.de Relive angucken. Mach ich immer. Ich gucke sonst immer alle unsere
Sendungen. Hast du es dir angeguckt?
Nicht. Und ich war noch nicht in der Lage, weil ich hatte Saisonfinale Norrisring. Und dann gab es für mich nur eins, ich habe eine Woche Urlaub mit meiner Frau und meinem Enkelsohn, der in der Schweiz lebt, den ich auch nicht so oft sehe. Und bei dem sitze ich jetzt, also nicht bei meinem Enkelsohn, der ist zum Glück schon im Bett. Und morgen früh fahre ich mit dem weiter an den Lago Maggiore und mache ein paar Tage Urlaub. Zum ersten Mal alleine der Opa mit seinem Enkel, der ist jetzt 4,5 und ihr könnt es euch kaum vorstellen, der redet noch mehr als ich. Und zwar den ganzen Tag.
Ja, seid sehr gut aufgehoben. Wird euch beiden schon nicht langweilig.
Wobei, wir können es uns vorstellen, wir haben Söhne in genau dem Alter, in dem du einen Enkel hast.
Eddie, ich hab deinen Sohn am Wochenende ein bisschen gecoacht und auf meinen Platz gesetzt, Matthias. Der läuft in die Richtung.
Ja, ich weiß. Der hat kommen, der
ist eine auch, Frage habe ich noch.
Wir versuchen das direkt, den direkten Übergang. Ja?
Sorry, in Sachen Sieger. Ich meine, Matthias, du hast das Ding jetzt gewonnen, damit das Ding dann auch wirklich abgeschlossen wird. Darfst du denn jetzt wirklich ein Rennen mitfahren? Als Sieger, nein. Das war doch der Preis eigentlich, oder? Nein? Wie nein? Das guckt er ganz
sparsam. Ich dachte, ja.
Ach so.
Ich dachte auch.
Also von ich mir dachte, aus.
Das ist der Preis.
Von mir aus kann er das machen, aber Hauptsache, ich habe mit der Organisation nichts zu tun.
Es hieß, der Sieger kriegt eine Wildcard für den
genau. Rennen. Ja, genau, das war die Headline, glaube ich.
Also Timo, wir bereiten uns darauf vor. Wir werden das Ganze trainieren, wir werden das richtig ordentlich starten und dann werde ich tatsächlich versuchen, mit Wildcard diesen Preis wirklich klar zu machen.
Das finde ich gut. Da will ich dann dabei sein.
Das organisiere ich dann aber. Eddie, was ich auf jeden Fall noch machen will, oder wo ich gerne noch kurz drüber reden möchte, ist, und wenn du dann abschmierst, gleich mit 1% wahrscheinlich jetzt nur noch auf deinem Handy, ist auch egal, aber ich möchte natürlich von Timo wissen, und das gehört zu uns natürlich auch hier genauso dazu, wie denn dein Wochenende eigentlich war, Rallycross in Spa.
Ja, schnelles Feedback dazu, unter besonderen Voraussetzungen, weil mein Team ja gleichzeitig in der WTCR 4 Werkshonda eingesetzt hat, war eigentlich im Vorfeld schon fast eigentlich klar, wir gehen gar nicht nach Spa. Aber auf langes Bereden meines Teamchefs René Münich habe ich es dann geschafft, dass wir da tatsächlich in der EM mit Mandy August und René Münich und mir 3 Autos eingesetzt haben, aber nur 6 Mechaniker hatten für 3 Autos, keinen Ingenieur hatten, wir hatten einen Motormann und den Teamchef selber, der selber fährt ja René Münich und mich eben, das heißt Engineering hat selber stattgefunden bei uns und das waren schwierige Voraussetzungen, aber wir waren schnell, Gott sei Dank. Aber mal wieder ohne den nötigen Fortun irgendwie. Wir sind im Semifinale auf Platz 2 liegend, ist mir Kevin Hansen aufs Hinterrad gefahren, dabei ist die Aufhängung abgerissen und ich bin ausgefallen im Semifinale. Habe leider wieder kein ordentliches Rennergebnis mitbringen können. Wieder frustrierend, ich weiß nicht, wem ich irgendwas in dieser Motorsportwelt angetan habe, aber auf jeden Fall momentan soll es nicht sein. Wir sind jetzt am Wochenende nicht in Montalegre, weil das nächste Rallycross-WM-Rennen wäre in Montalegre, Portugal, jetzt dieses Wochenende. Ich fliege schon nach Saudi-Arabien. Oh mein Gott, wo fliege ich
nach hin? Nach Sardinien.
Sardinien, so heißt Senegal, Saudi-Arabien. Ja, genau. Schön, dass ihr das wisst. Da fliege ich am Samstag hin, weil wir Sonntag testen. Ja, sehr schön. bin deswegen auch nicht
in Portugal. Ich freue mich drauf, ich bin Fan.
Sehr schön. Und für mich geht es dann Rallycross weiter. Immer noch beim großen Finale, 26, 27, 28. November bei Eisenstein der Eifel.
Ja, und wenn ran.de uns beiden Bekloppten, also Moderator, Kommentator, schon streamt, das kriegen wir ja wohl auch hin, oder? Matthias, da kannst du
dich mal dran gearbeitet. Da wird dran gearbeitet.
Ich habe jetzt echt keinen Strom mehr. Das Ding geht jeden Moment aus.
Wir machen jetzt Feierabend. Möchte einer noch was Dringendes sagen? Irgendjemand grüßen?
Ich liebe alle, die so nett zu uns waren am letzten Wochenende, weil was wir an Zuspruch gekriegt haben, also Fragen, warum habt ihr denn diese Woche keinen Podcast gemacht? Wann kommt der nächste Podcast? Aber eben halt auch Stimmen, und das war das Tolle für mich, am sowohl am Hockenheimring als auch am Norrisring, dass die Fans wieder da waren, und ich bin für jedes Selfie, für jedes Autogramm stehen geblieben, haben die meisten Fahrer auch gemacht, und ich glaube, es gab in keinem Fahrerlager jemand, der sich da nicht drüber gefreut hat, dass die Fans wieder da waren. Und ich entschuldige mich für in aller Form für dieses System, dass das leider in den letzten 10 Minuten dann Politik-Racing und nicht Run-Racing war. Können wir nicht dran ändern und hoffen mal, dass das nächste anders läuft.
Sehr schönes Schlusswort. Aber das ging mir genauso. Das Fahrerlager war ein Traum. Fahrerlager mit so vielen Fans, mit so viel Action. Mein Sohn, meine Frau war dabei. Der war, Linus, wie war das Wochenende? War super. Wir haben, die Carrera-Bahn war toll. Weißt du, also wie fandest du das Rennen? Egal, die Carrera-Bahn war super. Da war so eine riesen Carrera-Bahn aufgebaut. Weißt du? Also, einfach süß. Einfach süß. Und das hat echt Spaß gemacht. Das war wirklich ein sehr bemerkenswertes Wochenende.
Sehr bemerkenswert.
Machen wir Hafensänger denn?
Implodiert
weiter
Handy
jetzt mit Podcast
eigentlich?
Oder wie?
Nee, nein, wer macht weiter noch. Was? Solange du Rallycross fährst, machen wir erstmal weiter.
Okay, alles klar. Gut, ich wollte nur wissen, ob wir weiter Podcast machen ohne DTM. Also ich, ja.
Wir haben ja noch Formel 1, du fährst ja, die MotoGP fährt ja noch, und wir müssen ja jetzt nicht jede Woche machen, aber wir können ja jede zweite machen oder so, aber wir können, also lass uns mal zusammenschreiben, unsere WhatsApp-Gruppe steht. Was ich gerne machen möchte, ist, ich würde gerne mal eine Folge machen, dass wir irgendwie unseren Chefredakteur einladen oder den Leiter der Sendung oder einen von unseren TV-Verantwortlichen und mit dem eine Folge machen über den Senderwechsel. Das würde, glaube ich, das interessiert auch
gute
viele.
Gute Idee.
Auch viele
Was haltet ihr denn Fragen von... Zu. Wenn man so einen Podcast macht und man lädt jetzt dann mal mit so 2-3 Wochen Abstand mal Calvin van der Linde, Maxi Goetz und Liam Lawson dazu ein, die einfach wird, dass wir in einer Sechserrunde meinetwegen mal diskutieren, Meinungen, das wird, glaube ich, ein ganz heißes Thema.
Ja, Podcast mit Liam Lawson, Maxi Goetz und Calvin van der Linde ist ein bisschen schwierig, weil ich weiß, also ich meine, vielleicht gibt es ja eine Lösung, aber entweder machen wir dann einen englischen oder wenn du dann erst noch anfängst zu übersetzen, dann sind wir ja 2,5 Stunden dran. So lange hält mein Akku ja noch nicht mal im normalen Betrieb.
Ja, wir können es ja auch nacheinander machen mit dem einen oder anderen und zumindest mal Meinungen einholen, dass die nicht gegeneinander so viel Angst haben und vielleicht ein bisschen mehr auspacken als andersrum, aber vielleicht provozieren sie sich ja ein bisschen gegenseitig. Dann haben wir einen spannenden Podcast. Könnt ihr da draußen mal eure Meinung dalassen unter diesem traumhaften Podcast von uns, und dann gucken wir mal, was wir daraus machen können.
Am Ende sind es alles Showponys und wir sind alle ein riesengroßer Zirkus.
Ja.
Nicht?
So, ja, ich schreibe übrigens keine Mail. Also Überschrift und so musst du dir selbst ausdenken. Jetzt, wo mein Akku noch geht.
Ich denke mir alles selber aus. In diesem Sinne.
Ich bin im Urlaub.
Der Podcast heißt Ich bin im Urlaub.
Ja. Genau. Nee, schreib doch, Mielke war Freitag schon im Urlaub.
Mielke war Freitag schon.
Den verstehen dann nur Insider.
Ja, aber der ist gut. Wobei, ich habe ja nicht gegen den Urlauber gewonnen. Ich habe ja gegen den haushohen Favoriten. Ich habe ja den haushohen Favoriten geschlagen. Quatsch. Das halbe Fahrerlager war ja der Meinung, dass du gewinnst. Das
ganze aber jetzt reicht doch nicht auf
Bruno,
so einen Kuckel.
Nur Bruno Spengler hat an mich geglaubt.
Jetzt reicht doch nicht auf so. Ja, der hat nur dran geglaubt, weil ich ihm das vorgetextet habe. Aber ja, ist schon nach Red Bull Ring warst du klarer Favorit. Also ist
ich bin wirklich logisch. Viel, ich bin so viel beglückt. Ich kann mir vorstellen, wer mich alles beglückwünscht hat. Das war unfassbar.
So, jetzt ist mein Akku endgültig alle.
Das war's von uns. Hat's euch gefallen? Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Hat's euch nicht gefallen? Schweigt bitte für immer. Viele Grüße an unser ganzes Team. Danke an unsere ganze RAN-Mannschaft für eine überragende Saison, die wirklich viel Spaß gemacht hat. Mit echt einfach einer tollen Mannschaft, mit vielen, vielen tollen Menschen, die für uns alle echt auch sehr wichtig geworden sind. Also danke an euch fürs Zuhören und fürs, einfach immer wieder auch teilen, Screenshots machen, was ihr da so macht, uns Nachrichten schicken über @TimoScheider, @EddieMielkeOfficial oder @Matthias Killing, macht das gerne weiter, und wir hören uns regelmäßig in nächster Zeit. Versprochen. In diesem Sinne, tschüss, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.